Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Es ist so klar und so erschreckend zugleich. Wenn man künstliche Intelligenz mit Rassismus und Faschismus füttert, dann spuckt die KI Rassismus und Faschismus aus. Ein Horrorszenario, das in den USA immer konkreter wird. Ein Thema auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Gleich werden wir darüber sprechen. Dann besuchen wir das Festspielhaus in Erl in Tirol. Dort gab es am Abend brillante Belcanto-Opernmusik, Lucia di Lammermoor von Gaetano Donizetti. Und wir blicken zurück auf das Tanzjahr 2025. Zwischen den Jahren lädt der Chaos Computer Club traditionell zu einem Kongress ein, inzwischen zum 39. Mal. Es ist die größte Konferenz ihrer Art in Europa, etwa 16.000 Menschen kommen dazu in das Hamburger Kongresszentrum. Die Tickets waren in wenigen Minuten ausverkauft. Das übergeordnete Thema in diesem Jahr: Power Cycles. Das ist die Bezeichnung für das wohl effektivste Mittel, ein Computerproblem zu lösen, ihn nämlich einmal aus- und dann wieder einzuschalten. Hagen Terschüren ist für uns in Hamburg. Was ist denn die Idee hinter diesem Motto Power Cycles?
Die Idee ist, dass wir mit ganz vielen Problemen zu kämpfen haben. Also auch auf systemische Art, politisch, technologisch. Wir haben es ja auch gesehen, wie mächtige Technologieunternehmen die Gesellschaft beeinflussen. Und das stellt dann wirklich so ein bisschen die Frage, müssen wir vielleicht alles inklusive des Systems einmal aus- und wieder einschalten, um es zu reparieren?
Die große Geschwindigkeit, mit der sich ja die Technologie entwickelt, die ist eine treibende Kraft hinter den Problemen, die auf dem Kongress thematisiert werden. Denken wir zum Beispiel an die Amtseinführung von Donald Trump. Da standen ja die Chefs von Meta, Apple, Microsoft und OpenAI demonstrativ hinter dem Präsidenten, dem Wiedergewählten. Auch die vielen, vielen Menschen jetzt auf dem Kongress in Hamburg, die zeigen ja, dass die Computertechnologie kein Nischenthema ist. Sie prägt die Gesellschaft. Wie geht denn die Szene damit um?
Ja, das ist was, womit die Szene schon eine ganze Weile kämpft. Das ist jetzt kein neues Problem mit diesen Tech-Unternehmen. Und man hat sich ja immer so als Underdog gesehen, aber ist es jetzt plötzlich nicht mehr. Man ist total mächtig. Und das ist auch eine Debatte, die tobt schon lange innerhalb des Chaos Computer Clubs. Und bei der Eröffnungsrede hat Kara Engelhardt das hier gesagt.
Denn auch das Chaos ist kein magischer Ort, an dem automatisch alles besser ist, so gerne wir das alle hätten. Wir alle sind hier und sind in der Verantwortung, diese Szene mitzugestalten und zu verbessern. Diese Szene ist, wenn wir uns umschauen, immer noch sehr weiß, cis, hetero, gutverdient, männlich. Das ändert sich langsam, aber da gibt es noch viel zu tun.
Also ja, viel Arbeit vor sich und wir müssen daran arbeiten, dass eben gerade jetzt, wo Technologie so eine gesellschaftsprägende Rolle spielt, dass wir Wege finden, damit umzugehen, alle mitzunehmen. Und dass es nicht nur für die wenigen Mächtigen am Ende gut dasteht.
Ein entscheidendes Schlagwort, wenn es um Technologie geht, die KI. Wie prägt denn die künstliche Intelligenz diese Konferenz in Hamburg?
Die ist natürlich ein Thema, aber im Gegensatz zu eher businessorientierten Konferenzen wird es hier vor allem negativ besprochen. Also wir haben hier schon auch Talks darüber, welche Rolle KI in der Medizin spielen kann. Aber was wir auch sehen, ist, wie tatsächlich KI ein Werkzeug des Faschismus sein kann und wie es von der Gesellschaft geprägt wird. Ich würde hier gerne nochmal die Eröffnungsrede von Kara Engelhardt zitieren.
Dazu gehört es auch, die Systeme, die wir nutzen und bauen, kritisch zu hinterfragen. Wenn wir Technik mit rassistischen Ideen und Daten füttern, auch unabsichtlich, kommt am Ende rassistische Technik raus. Garbage in, garbage out.
Und KI ist halt am Ende genau das. Das ist ein Haufen von Daten, die aus dem ganzen Netz überall zusammengesaugt und reingeworfen wurden und dann hinterher Wahrscheinlichkeiten, die darauf basieren, ausspuckt. Und das sehen wir wieder und wieder. Und mit dieser Realität beschäftigen sich sehr viele Talks auf dieser Konferenz.
Mhm. Im Gegensatz zu Events wie der Republika oder der OMR, der Plattform für Online-Marketing-Macher, ist der Chaos Communication Congress keine kommerzielle Veranstaltung? Merkt man genau diesen nicht kommerziellen Ansatz jetzt beim Hamburger Kongress?
Ja, das ist total interessant, weil es gibt hier natürlich wirklich sehr viele Talks und die wenigsten haben einen Wirtschaftsfokus, sondern es geht halt wirklich um gesellschaftliche Fragen. Chaos Computer Club typisch gibt es natürlich auch immer wieder Punkte, wo es wirklich um technische Details geht, aber es werden auch eben große systemische Fragen aufgemacht. Also Marc-Uwe Kling war zum Beispiel auch heute hier und hat eine Initiative vorgestellt, also Marc-Uwe Kling, der Autor der Känguru-Chroniken, der eine Initiative vorgestellt hat, dass man doch zu dezentralen sozialen Netzwerken wechseln sollte, einen sogenannten D-Day. Oder der Chaos Computer Club, der besteht ja aus ganz vielen kleinen Clubs vor Ort in Deutschland und die treffen sich hier vor Ort und zeigen kleine Projekte, die sie vorgestellt haben, treffen sich. Also es ist wirklich so ein Gemeinschaftstreffen und es geht um viel mehr als nur die Talks und die Konferenz an sich, sondern es geht eben wirklich um ein gemeinsames Beisammensein, Ideen austauschen, vor Ort sich treffen und auch zusammen Bier trinken. Also das ist ganz lustig. Die Türen machen hier nicht zu. Es geht die ganze Nacht weiter. Die Leute feiern, haben auch Spaß.
Es gibt auch einen Fokus auf Kunst, Kultur und, ja, Sie haben es erwähnt, Community, die Gemeinschaft. Wie kann ich mir das auf einer Digitalkonferenz vorstellen, jetzt jenseits von, ja, geselligem Beisammensein?
Also es wird hier wirklich Raum geschaffen für Kunstausstellungen, auch wirklich für konzeptuelle Sachen. Das können wirklich sehr technische Sachen sein, wie Installationen, die zusammengelötet wurden und technologisch gesteuert werden, aber auch Ideen zu einer Art Dissidenz. Es wird zum Beispiel das Free Universal Kit for Internet Dissidents vorgestellt. Das ist ein Konzept von César Escuado Andaluz aus Spanien und der hat ein Gerät gebaut, das selbst gesteuert ist. Das kann man an Internet-Unterseekabeln befestigen und die Wellenkraft alleine führt dazu, dass diese Kabel durchgesägt werden und Verbindungen gekappt werden. Also wirklich so sehr konzeptuell damit umgehen, wie wir vernetzt sind und ob man dagegen vielleicht was machen kann, weil das Internet eben auch negativ gedeutet werden kann, solche Sachen. Aber auch wirklich im Kleinen, dass dann diese kleinen Clubsachen vorstellen, was ich heute gesehen hatte, was total schön war, war so ein kleines Projekt, dass man mit 3D-Druckern nicht nur kleine Plastikteile drucken kann, sondern dass man aus diesen Plastikteilen dann wieder Silikonform machen kann. Und dann waren da ganz viele Leute und die haben einfach zusammen daraus Kühlschrankmagnete gebastelt, was natürlich auch wirklich angemalt auch ein kleiner künstlerischer Anspruch. Also wirklich von ganz klein bis ganz groß und konzeptuell findet sich hier sehr, sehr viel.
Ich hatte es zu Beginn gesagt, der Kongress ist ausverkauft. Allerdings sind fast alle Talks im Livestream verfügbar und auch kostenlos nachzuschauen auf media.ccc.de. Vielen Dank, Hagen Terschüren.
Gerne.
Der Komponist Gaetano Donizetti war ungemein versiert und fleißig. Mehr als 70 Opern hat er komponiert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Italiener gelebt. Neben Rossini und Bellini ist er der wichtigste Komponist von Belcanto-Opern. Lucia di Lammermoor, zum Beispiel ein absoluter Opernklassiker, die Wahnsinnsarie der Lucia, eine Paraderolle von Maria Callas zum Beispiel oder auch Edita Gruberova. Größte Affekte pur in Musik übersetzt. Am Abend gab es nun eine Neuinszenierung in Erl, das ist unweit von Kufstein in Tirol, im dortigen Festspielhaus, eine Neuinszenierung durch die Regisseurin Luisa Proske und wir hören hier einen kurzen Ausschnitt aus dieser Produktion. Franziska Stürz hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend aus Erl.
Schottland, Ende des 17. Jahrhunderts, Katholiken gegen Protestanten, verfeindete Adelsfamilien, die übergroße Liebe von eben Lucia zu Edgardo, eine Liebe, die tödlich endet, das ist ungefähr jetzt der Plot. Was macht denn den Reiz dieses Werkes aus?
Natürlich die Musik von Donizetti. Also es ist natürlich auch ein bisschen so ein Schauerroman nach ja, The Bride of Lammermoor von Walter Scott. Das hat was sehr Romantisches, aber vor allen Dingen ist es Donizettis wirklich Meisterwerk mit diesen grandiosen Arien und diesem Wahnsinn der Lucia. Das ist ja eben eine ganz besondere Frauenfigur, die da eben morden darf und dafür aber auch irgendwie Verständnis bekommt, sowohl vom Publikum als auch von allen anderen, weil sie so unglücklich ist. dass sie diesen Mann, den sie liebt, nicht heiraten darf, sondern zwangsverheiratet wird von ihrem Bruder und dann eben im Wahnsinn mordet. Und also es endet dann in Tod und Verderben so richtig. Es ist einfach große Belcanto-Oper, aber was da gezaubert wird stimmlich, ist eben immer noch sensationell.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, was Sie da heute gehört haben. Wir wollen aber vielleicht zunächst mal wissen, was Sie gesehen haben. Luisa Proske hat Regie geführt. Was interessiert Sie denn an dieser tragischen Donizetta-Oper?
Ja, es interessiert Sie eben doch die Figur der Lucia und vor allen Dingen der Wahnsinn. Also das ist ein ganz, ganz starker Regieansatz, den ich hier gesehen habe, nämlich wirklich das Wahnsinnigwerden zu thematisieren, indem eine Bewohnerin einer Irrenanstalt gezeigt wird in so einem sterilen Krankenzimmer, die dort sich in die Oper hinein versetzt, indem sie Radio hört. Und das wird dann eben in so Traumwelten, auf einmal sind wir dann eher so in, wie bei Emily Brontë oder so in Wuthering Heights, auf einmal im Moor, im schottischen Moor, und dann können eben auch die Figuren so in historischen Gewändern auftreten. Aber es gibt dann ein Double dieser Lucia, die da auch eben agiert in einem historischen Gewand, und die echte Lucia-Figur, die eben Sarah Blanche singt, die wandert dann da hinein, in diese Welt. Und das ist ganz, ganz stark. Und dann wird auch noch die Opernwelt thematisiert, weil sie sich dann als Opernstar fühlt. Und das ist unglaublich stark, wie in diesen drei verschiedenen Welten sich an diesem Abend diese Oper abspielt.
Also szenisch hat sie das ganz offensichtlich überzeugt, Frau Stürz. Jetzt wollen wir über die Musik sprechen. Die spanisch-katalanische Sängerin, Sie haben sie schon erwähnt, Sarah Blanche, hat die Titelpartie gesungen, diese Lucia di Lammermoor. War das gekonnt? War das virtuos? War das ergreifend?
Unglaublich, unglaublich stark. Ich muss sagen, das war eine der besten Besetzungen, die ich für die Lucia sowieso überhaupt erlebt habe, mit jungen Stimmen. Das sind ja hier alles Kräfte, die jetzt keine großen Starnamen sind. Natürlich hat Edita Gruborova diese Partie gesungen und Maria Callas, und die Messlatte hängt hoch. Aber wenn das eben in sich stimmig auch noch ein junges Ensemble ist, das, würde ich jetzt mal sagen, Intendant Jonas Kaufmann hier auch zusammengestellt hat, dass derart gut singt und agiert und wirklich auch über alle Schwierigkeiten hinweg glänzen kann, dann ist das ein erfüllender Opernabend, in dem man eben keinen Starkult betreibt. Also da kann auch noch der Edgardo Kang Wang, ein australisch-chinesischer Sänger, eben auch genannt werden in der männlichen Hauptrolle. Aber auch alle anderen Nebenrollen sind fantastisch besetzt. Und das war ein richtiges Stimmenfest, das hier die Leute also von den Spitzen gerissen hat.
Teilweise sehr kammermusikalisch, sehr fein, aber auch sehr starke Kontraste im Orchester. Hat Sie denn der italienische Dirigent Sesto Quattrini überzeugt?
Auch er hat mich überzeugt. Ich meine, das ist jetzt immer noch ein Projektorchester, das hier in Erl spielt. Es sind ja auch nicht so viele Vorstellungen. Die kommen zusammen, proben über einen langen Zeitraum. Aber Sesto Quattrini hat das wunderbar geleitet, auch wirklich auch sehr, ist sehr auf diese Feinheiten großartig eingegangen. Also auch schon allein diese Wahnsinnsszene mit der Glasharfe. Also das war ein Genuss und ganz, ganz zart. Und dann hat es aber auch wieder so richtig schöne, große, mitreißende italienische Opernmomente gegeben, die vielleicht ein bisschen brachial teilweise waren. Aber das ist eigentlich alles wirklich eine sehr erfreuliche Sache und eine runde Sache. Auch der Chor der Tiroler Festspiele Erl eben als Opernpublikum, das dann in dieser tollen Bühne von Darko Petrovic dann in so wirklichen Logen auf einmal an der Seite erscheint. Also da haben wir dieses Moor als Boden, dann haben wir eine kleine Kammer als Irrenhauszimmer und dann haben wir noch die Opernlogen, in denen dann entweder die Ärzte oder echtes Opernpublikum erscheinen, das eine Diva huldigt. Das war wirklich ein großartiger Opernabend.
Gaetano Donizettis Belcanto Oper Lucia di Lammermoor im Festspielhaus in Erl in Tirol in der Titelpartie Sarah Blanche. Und wir haben es gehört, Franziska Stürz war sehr beeindruckt von dieser Aufführung. Sie hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Stürz, Dankeschön, einen schönen guten Abend.
Ebenfalls.
Wenn wir in diesen Tagen zurückblicken auf das zu Ende gehende Jahr, wenn wir uns noch einmal die stärksten Aufführungen im Theater und in der Oper, die besten Ausstellungen und Filme vergegenwärtigen, dann ist das immer ein bisschen wie Inventur machen. Wir schauen, was wir haben, und wir speichern es ab. Und es wird uns natürlich klar, dass wir wieder ein Jahr älter geworden sind und damit auch ein Jahr reicher an Erfahrungen. Und genau das wollen wir uns nun vergegenwärtigen in unserem Tanzrückblick. Elisabeth Nehring, ich fange mal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Wie stand denn die Tanzwelt 2025, also in diesem Jahr, wie stand sie da?
Wenn Sie das so ganz allgemein fragen, denke ich sofort an etwas Kulturpolitisches, nämlich an die Kürzungen, von denen auch der Tanz in diesem Jahr schon sehr stark betroffen war. Ich sehe verschiedene Auswirkungen der derzeitigen Sparpolitik in den Ländern und im Bund im Tanzbereich. Ich sage mal, die großen Ensembles, die sind unterschiedlich betroffen. Das Staatsballett Berlin, das ist mit drastischen Kürzungen konfrontiert. Das Ballett in Hamburg zum Beispiel weniger. An und in den Produktionen macht sich das allerdings noch nirgends wirklich bemerkbar. Also ich sage mal, die großen Ballettkompanien in Berlin, Hamburg, Stuttgart und München, die arbeiten weiterhin auf ganz hohem Niveau mit hohem künstlerischen Output. Das sieht in der freien Tanzszene ganz anders aus. In den verschiedenen Bundesländern, besonders hart trifft es zum Beispiel die Tanzszene in Berlin, von der man befürchten muss, dass sie vor unseren Augen verschwindet, während wir reden, wenn das so weitergeht wie bisher. Ein Kollektiv, was dieses Jahr 25. Jubiläum hatte, Labor Gras, das seit 25 Jahren in der freien Szene Berlins produziert, das Tour, das ein Repertoire aufbauen konnte. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die die machen. Das wird es so bald nicht mehr geben, wenn es so weitergeht. Und das finde ich eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Und das Dramatische daran ist, wenn es die freien Tanzkünstlerinnen trifft, ist natürlich, das ist ja eine ohnehin nicht besonders gut ausgestattete, aber wirklich sehr vitale und oft auch sehr innovative Szene ist, wo jetzt nicht jede Produktion mega toll ist oder jeder Künstler, aber die insgesamt wirklich immer wieder Innovationen hervorbringt, die dann irgendwann in den großen Häusern landen. Und dort das nicht besonders üppige Geld zu kürzen, heißt, man verliert und zerstört ganz viel an künstlerischer Qualität mit verhältnismäßig wenig Gewinn.
Gibt es denn jetzt schon Stellen, an denen die Kürzungen besonders deutlich bereits zu bemerken sind?
Da wähle ich jetzt mal ein Beispiel, das darauf angewiesen ist, dass Länder, Kommunen und Bund zusammenarbeiten, bisher auch mit großem Erfolg zusammengearbeitet haben. Das ist ein Netzwerk, das heißt Explore Dance. Das setzt sich aus verschiedenen Organisationen in verschiedenen Bundesländern zusammen und es produziert Tanz für junges Publikum, aber nicht so irgendwie so Tanz für Schüler oder so, wie man sich das so vielleicht von früher vorstellt, sondern auf sehr hohem zeitgenössischen Niveau. Dafür wird mit Schulen, mit Theatern, anderen Einrichtungen zusammengearbeitet. Das ist aus meiner Sicht eine total bedeutende, wichtige Initiative, die wirklich ein ganz neues Publikum erreicht, nämlich die nächste Generation, frei nach dem Motto Tanz für alle, unabhängig von Alter, sozialem Status, finanzieller Ausstattung und Wohnort. Und mit dieser Arbeit, sage ich mal, werden auch die ganzen Fragen und Themen transportiert, für die der Tanz wirklich tolle Bilder, Bewegungen, tolle Strategien gefunden hat. Die ganze Frage nach Identität, nach Erwachsenwerden. Wo stehen junge Menschen heute in der Gesellschaft? Die ganzen politischen Fragen. Aus meiner Sicht eine total wichtige Arbeit. Nun wird aber Explore Dance im nächsten Jahr vom Bund nicht mehr gefördert, obwohl die Länder ganz viel Geld da reingeben und sagen, das ist eine ganz wichtige Arbeit, wir brauchen das. Hier ist also eine über viele Jahre aufgebaute Struktur total gefährdet. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele dafür und das sind Entscheidungen, die erst in jüngster Zeit im November von der Beauftragten für Kultur und Medien getroffen wurden. Und das ist aus nicht nur aus Sicht der KünstlerInnen, sondern also überhaupt auch im Sinne der Nachhaltigkeit total unverständlich. Man pumpt Geld erst rein in die Strukturen und dann lässt man alles wieder den Bach runtergehen. Und ich glaube einfach, dass da gar nicht vom BKM oft verstanden wird, was dadurch kaputt geht.
Also gravierende Auswirkungen, die sich da schon jetzt abzeichnen, Frau Nehring. Lassen Sie uns mal das Stichwort Abschiede erwähnen. 2025 gab es natürlich wieder Abschiede. Welche waren denn wichtig?
Also es ist ein ganz großer der Tanzkunst, ganz kürzlich gestorben. Der Choreograf Hans van Maan, 93 Jahre alt ist er geworden. Sie haben ein Gespräch geführt mit der Kollegin Gabriele Klein über ihn. Und das muss man sagen, mit ihm geht eine Ära zu Ende. Er gilt als Erneuerer, als ein besonders einflussreicher Choreograf seiner Zeit. Er hat das berühmte Netherland Dance Theater mitbegründet, auch ein paar Jahre geleitet. Er hat das Ballett entromantisiert, würde ich sagen. Ob er so ganz zeitlos ist, wie immer behauptet wird, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, diese binären Geschlechter- und Liebesverhältnisse auf der Bühne, das ist heute, ich finde, da ist schon manchmal ein bisschen die Zeit jetzt drüber weggegangen. Aber mit ihm geht die Ära zu Ende der ChoreografInnen, die auch wirklich so groß werden konnten überhaupt, die so auf einem Niveau produzieren konnten, über so viele Jahre. Gerade wenn ich auf diese Kultur-Austeritätspolitik gucke, wo ich auch denke, das wäre heute vielleicht gar nicht mehr so möglich. Und ein anderer Abschied, den wir noch mal kurz erwähnen müssen, ist anderer Art. Im Sommer dieses Jahres wurde der Vertrag mit dem Choreografen Demis Volpi als Ballettdirektor des Hamburg-Balletts aufgelöst. Es hatte Vorwürfe des Machtmissbrauchs durch Teile des Ensembles gegeben. Die haben den Kultursenator in Hamburg erreicht, vorher aber schon die Presse. Und wenn man am Anfang noch gedacht hat, oh, das ist gut, dass die Tänzer sich jetzt mal wirklich zu Wort melden und wehren, dann hat man ganz schnell gemerkt, das war ein total destruktiver Vorgang. Und das Ballett steht jetzt mit einer Interimsleitung da und es ist zu befürchten, es wird lange keine gute, hochkarätige Leitung mehr geben. Alle haben verloren.
Die Nachfolge von John Neumeier, ein ganz großes Problem gewesen. Danke. In Hamburg, genau, in dieser Saison. Welche Aufführungen, Frau Nehring, welche Tanzereignisse haben Sie denn besonders gut in Erinnerung?
Also es hat in diesem Jahr schon einige Momente gegeben, die mir wirklich als große, ungestüme Eindrücke in Erinnerung sind. Es gab eine Aufführung von einem Schweizer Choreografen Thomas Hauer, der für die Dresden Frankfurt Company eine furiose Gruppenproduktion gemacht hat zum dritten Klavierkonzert von Rachmaninow, in dem die Tänzer, ohne dass sie eine Minute nur stillstehen auf der Bühne, wirklich sich in immer wieder neuen, freien Kollektiven über die Bühne bewegen. Also hier gehen so, ich sag mal, Musik und Tanz neue Verbindungen ein. Dann hat mich jetzt kürzlich in Israel die neue Produktion von Ohad Naharin mit der Batsheva Dance Company sehr beeindruckt. Ein kraftvolles und sehr wütendes Stück zur Lage, politischen Lage in Nahost. Und dann ein Duett in einer völlig anderen Szenerie, nämlich in einem Schloss im ländlichen Raum an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Da hat die Choreografin Eva Dierschnowska ihre 3-Stunden-Performance aufgeführt. Und das ist so eine High-End-Produktion. Die sieht man eigentlich sonst in Galerien in Berlin, Paris, Brüssel, sage ich mal. Und da kamen 300 Leute irgendwie aus der Umgebung zusammen, inklusive einiger kulturbeflissener ZuschauerInnen aus Berlin und Hamburg. Und diese Mischung, wie uns dieses Stück zusammengebracht hat, Leute zwischen 80 und 8 Jahren, Dorfjungs und Galeristen, und wie wir da alle zusammen dieses Stück erlebt haben, fand ich beeindruckend zu sehen, wie die Kunst Leute zusammenbringen kann, die normalerweise, sage ich mal, so an Kunsterlebnissen nicht viel miteinander teilen.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Nehring? Letzte Frage. Haben sich in diesem Jahr neue Tendenzen irgendwo abgezeichnet in der Tanzszene?
Das ist nicht etwas, was jetzt ganz neu erst in diesem Jahr aufgetaucht ist, aber es manifestiert sich auch in diesem Jahr ganz stark. Die TanzkünstlerInnen, die gehen immer stärker raus aus den klassischen Theaterräumen. Die zeigen ihre Stücke, es gibt mit großem Interesse, an eher alltäglichen Orten, in Schulen, in Gemeindezentren, in Clubs auch, und erreichen damit ein ganz anderes Publikum. Nicht immer das übliche Kulturpublikum, sondern junge Leute, Leute, die sonst wenig mit Kultur in Kontakt kommen. Und davon profitiert nicht nur das andere Publikum, sondern davon profitiert auch die Tanzkunst, weil die Künstler Interesse daran haben, wie Leute außerhalb ihrer eigenen Bubble auf ihre künstlerische Arbeit reagieren. Das finde ich eine total positive Entwicklung.
Also eine Entwicklung, die sich schon ein bisschen abgezeichnet hat, die aber ein bisschen an Fahrt aufgenommen
hat
in diesem Jahr. Das war das Tanzjahr 2025, der Rückblick von Elisabeth Nehring. Dankeschön, guten Abend.
Fazit.
Kunst und Kindheit.
Unsere Kindheit, das Elternhaus mit Vater und Mutter, vielleicht mit Geschwistern, die Schule, die Freundinnen und Freunde, das soziale Umfeld, unsere Hobbys, diese Kindheit prägt uns fürs ganze Leben, ob wir uns das klar machen oder nicht. Interessant ist die eigene Vergangenheit gerade dann, wenn man sich entscheidet, als Künstlerin, als Künstler zu arbeiten. Da spielen Fantasie und Kreativität, Originalität und bestimmt auch Disziplin eine bedeutende Rolle. Also fragen wir in diesen Tagen mal nach bei Künstlerinnen und Künstlern, wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt? Was haben Sie da mitbekommen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Das möchte ich heute Mary Audrey Ramirez fragen. Sie wurde 1990 in Luxemburg geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin und hatte Einzelausstellungen unter anderem in Luxemburg, im Kunstverein in Dortmund und in der Kunsthalle Gießen. Mary Ramirez erschafft Figuren, die zwischen Realität und Fantasie angesiedelt sind und die offenbar stark auch durch die Werke und die Welt der Computerspiele inspiriert sind. Frau Ramirez, hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, mal ganz allgemein gefragt, war das eine gute Zeit?
Allgemein auf jeden Fall. Ich kann mich da nicht beschweren.
weil Luxemburg ein so guter Ort ist, um eine Kindheit zu verbringen?
Ich glaube, weil meine Eltern das ganz gut gemacht haben. Ich finde einfach, dass meine Eltern super Eltern sind und meine Geschwister, ja, die haben das ganz gut gemacht, würde ich sagen.
Haben Sie sich denn früh zur Kunst auch irgendwie hingeführt, also zur Kreativität animiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel gemalt, gezeichnet, gebastelt mit meinen Geschwistern und mit meiner Mutter. Und das wurde auf jeden Fall total gepusht und auch als etwas Wertvolles gesehen. Also das auch ein Skill ist, nicht nur Schule.
Ich hatte es gesagt, Frau Ramirez, Sie beschäftigen sich stark auch mit Computer, mit Computerspielen, haben sich damit beschäftigt. Deswegen natürlich auch die naheliegende Frage, wann sind Sie zum ersten Mal mit Computern in Berührung gekommen? War das im Elternhaus, war das in der Schule?
Mit dem Computer war auf jeden Fall im Elternhaus. Mit Konsole war bei Freunden und dann auch zu Hause.
Und wie alt waren Sie da ungefähr, können Sie das sagen, Teenager?
Nee, mit Computer, da war ich mindestens, ich glaube, da war ich 7. Oder so. Und da waren halt auch nur die Spiele, die man spielen durfte, die ich spielen durfte, war irgendwie Deutsch lernen, Französisch lernen, solche Sachen.
Also es war schon ein bisschen reglementiert durch Ihre Eltern?
Ja, ich glaube, also die wollten schon, okay, wenn die jetzt Zeit am PC verbringen, dann sollen die auch was lernen.
Und wann haben Sie den Computer als Tool entdeckt, sozusagen damit auch Kunst zu machen und sich künstlerisch auszudrücken?
Das war erst später, 15, 16, also Teenageralter dann. Ich fand das Internet total spannend und halt auch, dass man viele Fragen stellen konnte und Antworten finden konnte. Das fand ich auf jeden Fall spannend.
Frau Ramirez, Computer, die Konsolen, das Internet, da stellt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung hatten denn Videospiele in Ihrer Kindheit oder auch als junge Erwachsene?
Ja, also sie waren total wichtig. Also meine Schwestern und ich haben halt auch sehr, sehr früh gezockt mit Gameboy, PlayStation am Computer. Das war irgendwie total normal für uns. Und ich glaube, erst im späten Teenageralter hat man auch so ein bisschen eine Form von Sexismus dann erlebt, die bei uns halt gar nicht irgendwie da war, auch nicht, also im Elternhaus. Also meine Eltern haben irgendwie Videospiele nie irgendwie verteufelt. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, meine Eltern haben das schon ziemlich gemacht alles. Aber das war irgendwie, hat das ganz gut geklappt. Und ich muss auch sagen, dass meine Schwestern da auch viel dazu beigetragen haben. Weil das war für uns halt auch so Zeitvertreiben, aber halt auch andere Welten zusammen exploren und sich gegenseitig irgendwie so eine Art von Teamwork kreiert tatsächlich.
Also im Rückblick, Frau Ramirez, auch eine sehr konstruktive Beschäftigung.
Total. Und halt aber auch darin irgendwie die Kunst gesehen, halt, weil irgendjemand musste das ja auch machen. Also und ich glaube, das wurde dann auch klar, dass da ja auch ein Handwerk dahinter steckt. In Luxemburg zumindest hatte das auch so was Low-Class-mäßiges. Also dass die Lower Class oder Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, stellen die Kinder vor der PlayStation oder vom Computer und lassen die zocken. Also war es auf jeden Fall so ein bisschen das Stigma in Luxemburg, würde ich sagen. Und ich glaube, indem meine Eltern halt das nicht verteufelt haben, konnte man das auch irgendwie anders schätzen.
Leuchtet mir unmittelbar ein natürlich, hat aber noch nicht viel zunächst mal mit Kunst zu tun. Also ans Internet, mit dem Internet agieren, Fragen stellen, Antworten bekommen, auch irgendwelche Communities treffen. Das leuchtet mir ja ein. Aber wann kam es dann zu diesem Schritt zu sagen, oh, ich kann mit dem Internet, mit Konsolen, mit dem Computer, wie auch immer man das nennt, damit kann ich auch Kunst machen, kann mich künstlerisch ausdrücken?
Ich glaube, ich habe als erstes viel Kunst online konsumiert, indem ich halt alles Mögliche gedownloadet habe. Und dann relativ später als Teenager, weil ich dann auch einen Fokus auf Kunst hatte, war das halt mitgegeben. Also das ist halt Photoshop, Illustrator, dass man damit halt auch Kunst machen kann, war irgendwie klar, alles kann ein Tool werden sozusagen oder alles wird zum Tool in dem Sinne.
Jetzt wollen wir mal ganz konkret auch ein bisschen über Ihre Arbeit sprechen, Frau Ramirez. Im vergangenen Jahr haben Sie eine Einzelausstellung in der Athena Foundation in Düsseldorf gehabt. Dort haben Sie einen immersiven Science-Fiction-Parcours aufgebaut, das habe ich gelesen. Beschreiben Sie doch dieses Setting. Was hat die Besucherin, was hat der Besucher dort erlebt?
Also ich weiß nicht, was die erlebt haben. Ich kann aber sagen, was die vielleicht gesehen haben. Ganz viele Critters. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Deswegen visualisiere ich das ja, weil ich es nicht beschreiben kann.
Es sind Objekte.
Die meisten Sachen sind Soft Sculptures. Das heißt, viele Sachen sind aus Stoff genäht und gemacht. Und einige, die sind dann digital gesculptet, so wie ich sonst physisch was sculpten würde, mache ich das nur digital.
Also am Bildschirm und man sieht dann Bildschirme.
Genau. Und dann gibt es auch ein Videospiel, was ich mit einem Team gemacht habe, wo man vielleicht meine Arbeit ein bisschen besser verstehen kann, wobei das Videospiel nonverbal ist. Aber ich glaube, darum geht es bei mir meistens, dass viel kommuniziert wird, ohne wirklich zu reden.
Ich kann mir noch nicht wirklich was drunter vorstellen, Frau Ramirez. Ich verstehe auch, dass es natürlich schwierig ist als Künstlerin, die mit der Optik, mit Skulpturen, mit Wesen arbeitet, das dann auch zu verbalisieren. Aber wenn Sie sagen, da habe ich ein Spiel auch irgendwie entworfen und das kann man da erleben, das kann man da spielen, dann kann man natürlich jetzt ganz konkret fragen, welche Spielregeln gibt es denn da?
Meistens in Videospielen geht es um eine gewisse Form von Schnelligkeit, Action, Reaction und dass man irgendwie auch belohnt wird für gewisse Sachen und bei diesem Spiel halt überhaupt nicht. Also man exploriert, man wandert durch Landschaften und trifft auf Wesen, die man folgen kann. Und wenn man denen folgt, zeigen die einem neue Wege. Also es geht auch viel um Ruhe, Nichtschnelligkeit, langsam sein und dass es auch schön ist, einfach irgendwelchen Wesen zu folgen, die sehr langsam sind.
Neue Wesen, neue Wege, neue Welten. Ist das insgesamt auch so ein kleiner Fluchtgedanke, der dahinter steckt, die Realität zu verlassen und einzutauchen in eine andere Realität, in eine vielleicht utopische Realität?
Ja, ich glaube, heutzutage kann man fast jeden Ort auf YouTube besuchen. Also es gibt irgendwie zu allem fast GoPro-Videos. Dann finde ich es ganz schön, wenn man halt einen Ort besuchen kann, den man noch nicht kennt und der vielleicht einfach ruhig und langsam ist. Also irgendwie, wenn ich Kunst mache, ist ja irgendwie auch ein Teil Kind in mir drin, so dass ich das überhaupt machen kann, Kunst. Und eine gewisse Leichtigkeit und Freiheit ist in diesem Prozess drin. Und man verliert sich ja an dem Prozess von Kunst machen, also ich zumindest.
Was meinen Sie mit dem sich verlieren, also alles drumherum vergessen, eintauchen in, ja, in fremde Welten, in fremde Fantasien?
Genau, genauso wie wenn man als Kind halt irgendwie gespielt hat, kann man halt das total wahrnehmen. Also so ist es zumindest bei mir, dass man dann total in diese Welt eintauchen kann und es besser definieren kann. Und bei mir ist es ja auf jeden Fall so, dass ich mich verbal nicht besonders gut ausdrücken kann und gewisse Sachen dann eher durch Kunst verarbeiten kann, respektive dass das Kunstmachen einen dabei unterstützt oder hilft, eine gewisse Sprache zu finden, um was auszudrücken oder einem hilft, irgendwie aus gewissen Situationen zu navigieren.
Künstlerin und ihre Kindheit. In unserer kleinen Fazitreihe war heute die Künstlerin Mary Audrey Ramirez zu Gast. Frau Ramirez, danke schön für das Gespräch und einen guten Abend.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist. Ich sage mal, mir ist heilig das jetzt leider schon verschwundene Grab meiner tschechischen Großmutter in meiner Heimatstadt Wiesbaden, zu dem ich seit ich 14 bin immer hingegangen bin und eigentlich immer meist allein, weil von meiner Familie ins da nicht so viele Leute gerne zu diesem Friedhof gingen. Und ich zu diesem Grab, das kennt man ja vielleicht, wie das da lag auf diesem Waldfriedhof, eine ganz besondere Beziehung hatte. Und ich, seit ich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr in meiner Heimatstadt lebe, ist einmal im Jahr immer versucht habe, dorthin zu gehen. Und als ich vor 3 oder 4 Jahren zu Weihnachten mit meinen Kindern meine Mutter besucht habe, fuhr ich mit meinem Sohn in diesen Friedhof und stellte fest, dass dieses Grab nicht mehr da war, weil dieser Pachtvertrag, oder wie man das nennt, ausgelaufen war. Mercy is as mercy does wandering the world. The stars are eyes watching you, a breath upon a cloud. Und trotzdem stellte sich an der nun leeren Stelle ein, dass ich mich an dieses besondere Gefühl erinnerte, an dieser Stelle zu stehen und an meine immer in Deutschland fremde, kleine, dünne tschechische Oma dachte, die auch die deutsche Sprache nicht so gut sprach und immer in ihr damals noch die Tschechoslowakei zurück wollte. Und alles, was mit ihr ich verbinde, eben das Nicht-Deutsche, das Östliche, die Verlorenheit, nennen wir es mal so, oder das Nicht-Zuhause-Sein oder sowas, dass ich das mit ihr verbinde und dann, als sie gestorben war, eben auch mit diesem Ort, an diesem Friedhof in Wiesbaden. Und so werde ich jetzt, wenn ich Weihnachten meine Mutter besuche, denke ich, wieder an diesen leeren Ort fahren und zu schauen, ob mich dieses Gefühl meine Großmutter betreffend wieder ereilt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Überall warnende Worte in den Feuilletons dieser Woche. Aber es gab auch Hoffnung, etwa in Form von leisem Humor. Und auch von weihnachtlichen Gedanken, wobei die teils etwas gewagt wirkten. Den Vorschlag von Daniel Günther, eine Zuckersteuer einzuführen, ließ den Satiriker Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt Schlimmstes befürchten. Ein zuckerfreies Weihnachten wäre undenkbar, und ist Jesus nicht auch für unsere Kaloriensünden gestorben? Man muss sich das mal vorstellen, schrieb Patrick Schwarz in der Zeit. Ein Zimmermannssohn aus Nazareth hat die fixe Idee, Gott sei sein Vater. Darüber nicht verrückt zu werden, bereits das macht Jesus den Menschen so besonders. Weihnachten ist die Suche nach Stille, die Kraft hat und die Kraft gibt, schrieb Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung. Dann erzählte er eine Geschichte aus dem Alten, nicht dem Neuen Testament nach. Seine weihnachtliche Suche nach Stille, schrieb Prantl, habe ihn also zu einer Geschichte ohne Kind und Krippe geführt. Von einer Krippe ohne Kind berichtete wiederum Stefan Trinks für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eine Kirchengemeinde im US-Bundesstaat Massachusetts habe in diesem Jahr eine Krippe mit fehlender heiliger Familie aufgestellt, aus politischen Gründen. Anstelle des Kindes stand ein Schild vor der Krippe mit der Aufschrift »ICE was here« in kantig martialischen Lettern, schrieb Trinks. Die Gemeindemitglieder vergleichen damit Trumps Häscher der ICE, die in den USA gerne des Nachts Migranten ergreifen, kasernieren und abschieben, dabei mitleidlos Familien auseinanderreißen, indem sie Kinder von ihren Eltern trennen, mit den Greifern des biblischen König Herodes. Auch wenn Donald Trump nicht der erste Politiker ist, der Unwahrheiten verbreitet, so ist die Lüge doch mittlerweile zu einem Instrument geworden, mit dem man Wahlkämpfe und politische Stimmungen beeinflussen kann, sagte die Juristin Elisa Hofen im Gespräch mit der Taz. Deshalb brauchen wir alle auch den Zweifel. Deshalb muss jeder von uns Quellen immer wieder hinterfragen. Aber es ist auch ein schmaler Grat. Gefährlich ist, wenn wir das Gefühl bekommen, ach, es ist doch eh alles fake. Dann haben wir keine gemeinsame Grundlage mehr. Dann ist alles verhandelbar. Dann gibt es überhaupt keine Wahrheit mehr. Die USA unter Trump hätten Europa zum Feind erklärt und wollten Europa und dessen liberale Demokratie zerstören, sagte die Autokratie-Expertin Anne Applebaum mit Blick auf die nationale Sicherheitsstrategie der USA im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen. Sie befürchte, die Trump-Regierung denke darüber nach, wie sie der AfD zum Sieg verhelfen könne. Wer die Demokratie erhalten wolle, müsse sich nun dafür einsetzen, denn, sagte Anne Applebaum, wir sind zu antriebslos geworden. Wir rutschen mit einem Schulterzucken in den Autoritarismus. Dieses Gefühl habe er, sagte H.P. Kerkeling im Gespräch mit dem Spiegel. Wir sind auf einem Niveau der Verrohung in diesem Land, also wenn wir das jetzt nicht zurückholen, ist in 2 Jahren Ladenschluss. Deutschland falle in eine seltsame Bequemlichkeit, in eine intellektuelle Müdigkeit, die alle Schichten betreffe, auch den Journalismus. Nehmen Sie den Fernsehjournalismus, sagte Kerkeling. Neulich saß Trump neben dem saudischen Kronprinzen, greift sich eine Journalistin von ABC und macht die nieder in seiner so frauenfeindlichen und verachtenden Form. Alles, wofür die Menschheit seit der Französischen Revolution gekämpft hat, wird mit einem Federstrich weggewischt. Weder die Frau wehrt sich, noch begehrt irgendwer in diesem Raum dagegen auf. Und auch der kommentierende Sender in Deutschland sagt schlicht, das war Präsident Trump. Hallo, wo sind wir angekommen? Hinzu kämen Verschwörungstheorien, die Wut und der Hass im Internet. Das muss sich doch ein Ventil suchen, sagte H.P. Kerkeling dem Spiegel. Und da kommen sie mit Humor nicht mehr weiter. Oder vielleicht doch? Was gibt's da noch zu lachen? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Künstler mit Blick auf dieses nun endende Jahr der Krisen und Kriege. Ein Frosch aus Schaumstoff, antwortet der Schauspieler und Autor Matthias Brandt und meint Kermit. Denn kürzlich sei er, Brandt, auf einen Ausschnitt aus der Muppet Show gestoßen, in dem die Puppen ihren gestorbenen Erfinder Jim Henson betrauerten. Ich fand es das Herzerwärmendste, was ich seit langem gesehen habe, schreibt Brandt. Und über die Puppen? Sie trösten sich, sie streiten kurz, sie rücken wieder zusammen. Zwischen 2 Tränen kommt eine alberne Bemerkung und alle lachen. Nicht laut und entfesselt, sondern dieses vorsichtige Lachen, das durch eine sehr enge Tür muss. Ihn, Brandt, mache im Moment am meisten die Gefühlskälte um uns herum fertig. Was mich zum Lachen bringt, sind deshalb nicht die großen Brüller, schreibt Matthias Brandt in der FAS. Es sind solche Momente, wenn ein Frosch, ein Schwein, ein Bär aus Schaumstoff sich benehmen wie anständige Menschen.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Mein Name ist Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.